Halbwissen hoch 2, der Podcast. Das Spezial. Stümperei hoch 3. On Tour.
Herzlich willkommen, meine Liebenden.
Meine Liebenden.
Gut, dass wir keine Reichweite haben.
Okay, das war unsere Begrüßung. Wunderbar. Tja, okay, also es wäre schön, wenn heute jeder was erzählen könnte. Ich muss gerade noch kurz überlegen.
Willst du mich verarschen?
Natürlich bleibt das so.
Das scheint mal raus. Du kannst doch nicht
auf
verarschen
jeden Fall
sagen.
Sind wir heute in der Stümperei in Präsenz wieder, alle am selben Ort. Das wird so bald nicht wieder passieren.
Hättest jetzt eigentlich sagen können, dass wir jetzt alle zusammengezogen sind, dass es jetzt immer so sein wird. Ich meine, die letzte Folge, jetzt die Folge.
Wir haben ein WG-Funk, der nennt sich Halbwissen, der nennt sich Stümperei hoch 3, der WG-Funk.
Das ist eine Neubauwohnung mit mittelalten Männern, die über technische Sachen und Star Trek reden.
Wer ist denn heute alles dabei, Stefan?
Ja, wir haben mich vor allen Dingen.
Hallo Stefan,
nee,
der Esel lässt sich selbst zuerst.
Hallo mich. So, also ich bin ich. Peach, ich würde sagen, du bist du.
Ich bin ich, ahoi Stefan.
Ja, hallo Nova, du bist auch du.
In einer Gastrolle. Hallo Stefan, hallo Peach.
Okay, ahoi Nova. Ich synchronisiere mich übrigens gerade live nach.
Ganz schön lippensynchron, würde ich sagen.
Ja.
Aber das hört man ja draußen nicht.
Das sieht man nur, stimmt, richtig. Also man sieht es aber draußen nicht.
Die Zuschauer vor den Gehören.
Es wäre schön, wenn wir heute über ein paar produktive Themenansätze konspirieren würden. Ich überlege gerade noch, Nova überlegt auch noch, aber Peach, ich sehe es deinem Blick an, dass du schon was auf Halde hast.
Ich habe was auf Halde und zwar habe ich mir in der Tat, also es ist so ein kurzes Thema, sag ich mal, wo wir im Kreise drüber reden sollten. Ich habe mich seit längerem gefragt, was ist denn eurer Meinung nach, und jetzt guckt mich nicht so erwartungsvoll an, ich selber habe eigentlich keine Antwort drauf. Ich möchte ja von euch wissen, deswegen spreche ich es ja hier an. Was ist denn eurer Meinung nach die, jetzt kommt's, die größte Erfindung der Menschheit?
Oh.
Das ist ein gutes kleines Thema, oder?
Da muss man eine Weile drüber nachdenken.
Das ist so faszinierend. Eine sehr gute Frage. Wie definierst du Erfindung? Also muss das wirklich das Technische sein? Oder kann es auch eine Idee oder ein Konzept sein?
Erfindung. Also Erfindung, ich würde es eher auf technische Sachen bewerten.
Sonst hätte ich gesagt die Menschenrechte. Die Aufklärung, Menschenrechte, Moral, Humanismus.
Fast schon langweilig.
Ja, schon. Das ist
ein wichtiger Punkt.
Das sind ziemlich coole Sachen, aber technische Errungenschaften.
Ja, Strom.
Gehen wir mal auf
Elektrizität ist
ja,
eigentlich.
Ja, gehen wir mal auf technische Sachen.
Ja. Ja, es muss Elektrizität sein, weil das halt das Universelle ist, was du quasi dann von da aus kannst du in alle möglichen Richtungen weiter.
Ja, Elektrizität ist die Grundlage für alles, was Menschen aus der Vergangenheit wie Magie erscheinen würde.
Oder du müsstest eigentlich noch weiter zurückgehen, das ist alles, was mit Mechanik zu tun hat.
Ich wollte gerade sagen, mal vorhin haben wir ja diese Dampflok da gesehen,
mein Freund.
Ja. Und da stehe ich ja jedes Mal da und denke mir, boah, geil, ne Dampf.
Wenn man es da so in Action sieht, bei Elektrizität sieht man nur das Ergebnis.
Ich sehe ja nichts bei Strom.
Aber das ist ja das, was die Magie ausmacht.
Na, wir haben doch gestern den Star Trek-Film geguckt. Ich wollte zwischendurch irgendwann mal endlich mal die Fernbedienung nehmen, dass ich nicht immer auf den Beamer rumdrücken muss. Und da ist mir aufgefallen, dass die Batterien ausgelaufen sind. Und das ist die Schattenseite der Elektrizität.
Ins Bild hinein, deswegen sah das so matschig aus.
Oh.
Batterien sind ausgelaufen.
Ja.
Jetzt mal Spaß beiseite.
Ja.
Oder das Rad.
Wenn man also in den 80er Jahren gab es ja diesen Gag, wurde der Bundeskanzler gefragt, was die größte Erfindung ist. Und er sagte, die Thermoskanne.
Warum? Das ist eine emotionale Antwort.
Kennst du?
Ja. Kenne ich nicht, nein, aber ich
warum?
Ich habe beim Auftritt mal gefragt, ob es ja auch Kaffee gibt und da habe ich Kaffee bekommen, aber nicht einfach so, weil ich gesagt habe, es kann ruhig ein bisschen mehr sein. Ihr kennt diese Mensa-Kannen, diese großen Drücker-Kannen und die hat mir die voll gemacht.
Oh.
Ich war dort 4 Stunden als Solokünstler und habe angefangen, mir da nach und nach den Kaffee.
2 Liter Kaffee.
Super. Und nach der Hälfte waren die Kanne alle und du hast nach einer zweiten verlangt.
Das wäre mein Arbeitsplatz, ja.
Seitdem hat sich meine Gehirnfunktion komplett umgestellt.
Nein, der Kanzler antwortete einer Legende nach, die Thermoskanne.
Ach, quasi. Helmut Kohl.
Ja, klar. Egal,
auf jeden Fall. Aber warum die Thermoskanne? Hatte der Anteil an der Thermoskanne? Ja, kann man Saumagen
warm
halten.
Weil im Winter hältst du den Tee warm und im Sommer hältst du das Wasser schön kalt. Ja und? Naja, woher weiß denn die Thermoskanne aber, was sie machen soll?
Stimmt. Da ist eine Uhr drin.
Du siehst mal noch, wie stehen
in der Mund.
Aber die Thermoskanne ist ja nicht mal neu, die haben ja eigentlich ein bestehendes Konzept nur verkleinert. Es gab ja habe ja früher Speiseeis. Speiseeis ist im 18. Jahrhundert erfunden worden.
Ist das so?
Ja.
Im 18.
Jahrhundert? Von Doc Brown.
Ja, von Doc Brown. Der Stieger Simon DeLorean.
Emmett Brown.
Nein, es gab damals Eiskeller.
Ja, na, aber so, na, wo kam denn das Eis dafür her? Das wurde im Winter aus Seen rausgeschnitten.
Richtig.
Wurde in irgendwelche Eiskeller verbracht und dann wurde es durch die halbe Republik verschifft, um dann wieder in einem neuen Eiskeller gelagert zu werden.
Korrekt.
Ja.
Ja, ja, wisst Sachen.
Weißt du das nicht?
Nee.
Ich denke, warum es überall diese Eiskeller halt gibt.
Wo gibt es denn Eiskeller?
Das sind immer in, diese, unter jedem französischen Schloss?
Das sind, naja, die gibt's auch hier. Das sind diese, das meistens diese Türen.
Mal.
Du siehst meistens so eine Hügel und in den Hügeln sind.
Ach, und die haben so abgesetzte Türen Stufen drin. Und die fahren die ganze Zeit. Du kannst mit einem Knopf kannst du es anhalten und du kommst damit perfekt von der ersten in die zweite, in die dritte, in die vierte Etage im Kaufhaus.
Jetzt flunkert er aber. Nein, nach unten.
Da gibt's überall Eis.
Da gibt's auch
Eis. Sieht im Grunde aus wie ein Berghaus vom Teletubbies.
Warum sind die im Kino eigentlich ausgeschaltet, wenn du nach dem Film rausgehst?
Die was? Untertitel.
Nee, was jetzt?
Die Rolltreppen.
Die Rolltreppen.
Ich dachte, das ist Eis.
Warum muss ich da immer runterlaufen? Was und die Rolltreppe
ist starr. Gehst du denn, wo du Rolltreppen hast?
Ja, er geht ja nicht. Achso.
Ja. Hat er einen Markennamen gesagt. Was in, echt, ja, wieso gibt's denn da, also ich.
Machen die Rolltreppe
auch? Doch, stimmt, da gibt's heute.
Ja, weil der lange noch.
Wenn du kein Eis gekauft hast. Die fragen ja am Anfang immer von der Vorführung, ob jemand Eis möchte.
Also die Rolltreppe ist definitiv.
Wenn jemand Eis möchte, muss ja niemand in den Keller fahren, um es kalt zu halten. Also werden die Rolltreppen abgeschalten.
Ah, ist klar. Das leuchtet ein. Ja. Okay, aber Eiskeller, okay. Aber da ist mir jetzt übrigens noch was anderes. Also sehr schön, ich muss also mal gucken, wo es hier Eiskeller dagegen gibt, muss man sich mal angucken, ist bestimmt total spektakulär.
Meistens sind außer Betriebs, sehr kalt.
Ich war
mal
an der Ostsee ich war schon oft an der Ostsee, aber das war so eines der ersten Male so als Erwachsener. Und da kann ich mich erinnern, damaligen Freundinnen haben wir am Meer gesessen und wir hatten uns irgendwie zum Grillen, das war meine Vorstellung, am Meer mehr Fleisch zu grillen, das war damals so die Idee.
Oh,
und er ist mir natürlich, weil ich halt ein totaler Schussel bin, ist mir mein Fleisch in den Sand gefallen. Mhm. Und jetzt hatte ich nicht so viel dabei. Und ich habe eh schon schlechtes Gewissen gehabt, nur Fleisch am Strand zu essen. Das ist irgendwie von heutiger Sicht aus totaler
romantisch
irgendwie auch, ja. Und dann wollte ich das abwaschen im Wasser und dann war es ja salzig. Und ich hatte ja kein gewürztes Fleisch.
Das war super.
Und es ist super salzig gewesen. Und dann in dem Moment ist mir bewusst geworden, klar, Salz aus dem Meer früher gekommen. Und der Wasser Salz war
schwer. Früher ist ja auch heute noch so.
Ja, aber ist ja so wertvoll.
Ja, ja.
Ja. Aber das ist doch in Hülle und Fülle vorhanden gewesen, auch damals schon.
Hm? Ja. Die haben ja auf die gesalzen.
Also haben die am Meer schon immer super viel Salz gehabt und die Händler mussten das halt von dort irgendwie verteilen, überall woanders hin.
Ja, wie ist das denn hergestellt worden? Haben die das Wasser dann so lange abgekocht, bis nur aus der Salz übrig
blieb? Nein, das sind große Becken, die geflutet. Also ich habe es in Südfrankreich gesehen, riesengroße. Salzfelder nennt man das dann, glaube ich.
Aha, die früher, riesengroße. Früher. Nicht jetzt, nicht wie es jetzt gemacht wird.
Ja, das ist schon seit Mittelalter. Hör mir da mal zu, mein Freund.
Okay, alles klar.
Riesengroße Felder, die geflutet wurden, wo halt wirklich so knöcheltief nur das Wasser dran stand. Und dann ist es da halt zwei Wochen stehen gelassen worden.
Ja, dann lassen sie das von Kühen abtrinken.
Dann lassen sie das von Kühen wegschlabbern.
Die dann völlig dehydriert da, sind dann gleich gepöbelt.
Nein, dann verdunstet das Wasser und dann hast du so eine fette Salzkruste.
Ach ja.
Die wird dann weggekratzt.
So.
Und dann wird das noch gebrochen halt, also gemahlen auf den Grad, den du willst, und dann ist das Fleur de Sel.
Jo. Und hat ja damals auch funktioniert. Die haben ja viel Salz verbraucht. Die mussten ja alles haltbar machen. Das wurde ja gepökelt. Ja,
sicher. Was denkst du denn?
Salz war das einzig erschwingliche Gewürz, ne?
Ich dachte, das war so teuer.
Das war Pfeffer.
Nee, die anderen Gewürze.
Ja.
Ach so.
Weil die nicht hier heimisch sind. Pfeffer musste ja importiert werden. Safran ist bis heute das teuerste Lebensmittel.
Ich dachte mal Druckertinte ist die teuerste Flüssigkeit.
Wenn man Druckertinte gerne trinkt, dann ist das teuerste Lebensmittel.
Teuerste Flüssigkeit ist Druckertinte, ne?
War eigentlich Tintenfisch-Tinte, war das die erste Tinte?
Moment. Das ist eine gute Frage. Irgendwas war da. Es klingt so lächerlich, aber ich glaube, irgendwas war da. Cut.
Ich kann ja leider nicht aufstehen, aber bei der teuersten Flüssigkeit Druckertinte muss ich gegenhalten. Stefan, kannst du mal in das Regal greifen? Da hast du diese Schachtel mit japanischen Schriftzeichen. Ja, genau. Das ist keine Druckertinte.
Hiroshizuku.
Das sind Disketten. Hiroshizuku Amairo. Das ist hellblaue japanische Füllhaltertinte. Das sind 50 Milliliter.
Ach, Wal. Aus Wal.
Bitte nicht schräg halten.
Habe ich jetzt gerade einen falschen Gedanken, dass das irgendwas mit Walen zu tun hat? Mit dem Fett?
Ich glaube nicht, dass
produced
da...
Produced by Pilot. Also ich habe hier eine Kiste in der Hand, die sieht aus wie eine antiquierte Packung Disketten, eine 10er Packung Disketten, 3,5er.
Ja, so ähnlich, man kann Daten damit erfassen. Ist aber eher analog.
Aber nicht digital.
Nicht digital, nein.
Okay, und jetzt hole ich hier eine goldene Flasche heraus. Nein, Blödsinn, was ist
Beach
denn das?
Nimmt es ganz langsam raus. Ein bisschen schwer, hatte ich, als ich es gerade in der Hand hatte.
Noch schwer, ja. Was ist denn das für ein Quatsch? Weißt du das?
Füllhaltertinte.
Kann ich den auch bei Tekken auswählen, den Kämpfer Isho Shizuki?
Ja, Hiroshi Tsuku, ja. Er hat eine feine Feder.
Bei Street Fighter 3. Ich krieg's nicht raus, ich
mach's nicht. Du musst das hochklappen.
Ich denke, ich darf's nicht kippen. Ja, hochklappen kann ich nicht, weil es verkantet ist. Das haben die gut gemacht, die Japaner. Das übrigens gehört zu deren Kultur, Sachen zu verpacken.
Siehste?
Ach, jetzt habe ich's. Komm, mach's mal richtig.
Das ist für eine blöde Aussage. Ja, gehört zu deren Kultur, zu verpacken, bei uns ist alles verpackt.
Nein, es ist als Sachen schön zu verpacken.
Ja.
Ach so, wir waren da in so einer Bäckerei und haben da
Tinte gekauft.
Du warst in Japan?
Wir haben da bei uns würde man sagen, wir haben Teilchen gekauft für 3,50 € plus inklusive einem Kaffee, ungefähr 3,50, 4 Euro, keine Ahnung.
Du kaufst halt nur Thai.
Ja. Ich weiß nicht mehr mit dem.
Taichi.
Und die haben da ungefähr 5 Minuten gebraucht, um es zu verpacken.
Ja.
Und dann haben sich noch 100 Mal verbeugt, als wir aus dem Laden sind, ohne Quatsch. Das gehört ja dazu.
Das Verbeugen,
das höflich sein sowieso, aber die Verpackung, darum ging es ja. Ah. Das meine ich, dass das Produkt aus Japan kommt, wie du gesagt hast.
Ja, der Literpreis ohne Fass.
Jetzt ist es runtergefallen.
Was für ein Fleck. Nein. Ja,
Nova, ganz ruhig.
Nova, nochmal die Verpackung.
Der Literpreis. Der Literpreis sind ungefähr 800 Euro.
Okay, das sind jetzt hier 100 Milliliter oder wie viel ist das?
50.
50 Milliliter.
50.
Ja, warte mal. 800 Euro für einen ganzen Liter?
Ja, ungefähr. Also
wir haben jetzt 24.
Okay. Ja, 20 also Euro hat das gekostet.
Wie viel?
Ohne Versand, 20 Euro.
Da lohnt sich das gar nicht damit, jetzt schreiend wegzurennen und lachen vor allen Dingen.
Nee. Aber das ist ja ein für die Vorrat Menge, für ein Leben.
Nee. Also ich habe die vorherige Flasche habe ich innerhalb von 5 Jahren verbraucht.
Kann man die wegkillern?
Ja.
Oh, gefährlich. Gut. Es gibt also einen Gegenspieler. Das Kryptonit dazu wurde also schon erfunden.
Schon lange. Es ist alltagstaugliche Füllhaltertinte. Sie ist sehr schön.
Was schreibst du denn im Alltag mit der Füllhaltertinte?
Mit meinem Füllhalter auf Arbeit.
Das wollte ich gerade wissen.
Ich habe einen japanischen Füllhalter, der 300 Euro
kostet. Den du so aufziehst. Ja. Dann saugst du dir voll. Ja,
genau.
Okay.
Und der hat so eine Kugelschreibermechanik, so eine Druckmechanik. Also du drückst einen Knopf und dann kommt vorne die Feder raus. Die ist ansonsten luftdicht verschlossen. Du kannst ihn also wie einen normalen Kudi benutzen. Ist auf Arbeit unglaublich praktisch für kurze Notizen.
Dadurch, dass es aus Japan kommt, hat es wahrscheinlich Mikroelektronik.
Und eine Hand, alles mechanisch. Das Modell gibt es seit vielen Jahrzehnten, ich übergehe das. Und mit einer handgeschliffenen Feder übrigens, die habe ich in Amerika handschleifen lassen.
Weil das die Japaner nicht können, nachdem sie 100 Jahre lang, 1000 Jahre lang Schwerter geschlossen, geschlossen?
Geschliffen.
Geschluft.
Ja, geschlufte.
Ich weiß auch nicht, Dinge. Ob das so eine korrekte politische Aussage ist, zu sagen, die Japaner können das nicht. Also,
ich hab's ihm unterstellt.
Die Japanen
sagen, weil die Japaner das nicht können, oder
die
was?
Die Japanen denn, bitte.
Die Japanen denn. Die Japanen also, in der Tat steht auf dem Etikett steht drauf, dass es aus Tokio, Japan kommt und dass es auch dort abgefüllt wurde.
Dort wurden die Tokioter abgefüllt.
Siehst du? Und das wurde
die von. Tokioten.
Aber ist es.
Von Herrn Top Gun wurde das produziert.
Aber ist das jetzt ein... Ach, das Hansing ja sogar?
Ja, hier steht Produced by Pilot.
Das ist ja gut. Aber ist das jetzt so ein besonderes Blau? Das ist kein Königsblau, das ist...
Ein sehr schönes türkises Blau.
Ja, ist ein sehr helles Blau.
Quasi. Ich freue mich drauf, das einzuweihen. Die letzte Flasche habe ich erst vor 2 Wochen geleert.
Also es ist wirklich... Ist gut zu wissen, was es ist, weil wenn ich das so sehen würde, es könnte auch irgendein Reiniger sein.
Oder ein Aftershave. Kannst du wahrscheinlich auch als Lebensmittelfarbe verwenden.
Ich könnte auch ein Aftershave sein. Andersrum.
Mhm.
Oh Gott, der hat ja, also Stefan war ein schlechter Japaner, weil
ich bin so jemand, der seine Geschenke einfach aufrupft mit schallendem Gelächter und alles verteilt
an Papier.
Jetzt musst du es einpacken, sowas kann ich nicht, das gibt's immer in der Welt nicht.
Okay, aber lass uns nochmal kurz auf die Erfindung zurückkommen.
Ja?
Ich habe Vorschläge.
Sag.
Ich habe zwar gesagt, Mechanik und Gerätschaften, aber in der Mathematik ist, also man sagt ja, die Null ist eine große Erfindung.
Oh ja. Deswegen gibt's so viele davon.
Nova, sehr schön, dass du meinen Gedanken auch
hast. Okay, dann gehen wir da nicht weiter in die Tiefe. Ich meine das eigentlich ernst, aber egal.
Ja, aber das fällt ja in die gleiche Sparte wie Menschenrechte, Humanismus, okay, Aufklärung, Abstraktion.
Okay, dann Zins vor allen Dingen. Und der Zinseszins.
Ja.
Die Null ist mindestens genauso wichtig wie der Zinseszins.
Und die Inflation.
Okay, dann habe ich noch was Mechanisches.
Okay.
Und wenn er tiefer darüber nachdenkt, wird er sagen, ja, kann sein. Und zwar die Schraube. Die Erfindung der Schraube.
Nee, da muss ich dir widersprechen.
Warum?
Weil ich glaube, vor der Schraube waren ja noch diese, wie in der Schifffahrt, wenn so Sachen verkeilt wurden ineinander. Das ist ja eigentlich die Vorform von
mit, ja, ne, Moment, dieses verkannten
Flöcke. Keilen, ja, aber, ja,
also
aber
du meinst den Nagel.
Vorteil einer Schraube ist ja, dass du es wieder lösen kannst. Die Keile, also dass du präzise lösen
ja,
kannst.
Ja, okay, das stimmt.
Also
ja.
Eine Schraube ist ja nichts anderes als eine aufgewickelte ja. Schiefe Ebene.
Genau.
So. Boah, ja, und ich spreche ja jetzt gar nicht von einer...
Also, sexy, die Aussage gerade.
Also grundsätzlich basieren ja komplette Industriezweige sogar darauf. Wenn ich jetzt im übertragenen Sinne mal an Uhrwerke allein denke, Feinmechanik, aber gut, bis dahin war es ein langer Weg. Allein das, die aufgewickelte schiefe Ebene, das geht ja schon los bei einer Weinpresse.
Ja.
Wenn du so eine
ja.
alte mal gesehen hast, so ein großer Bottich über so einen Stempel, der mit einer riesen Schraube aus Holz geschnitten, eine Ast, Stamm, Stück für Stück runtergepresst wurde.
Ja.
Ne? Und
das Faszinierende daran finde ich jetzt gar nicht, also die Aussage ist aufgewickelte schiefe Ebene, habe ich jetzt zum ersten Mal so gehört, ist physikalisch natürlich total richtig.
Ja.
Aber sich vorzustellen, dass du quasi permanent eine Kraft wirken lässt.
Genau.
Das ist eigentlich cool. Wie bei Federn ist das ja auch so. Das finde ich faszinierend.
Das dass du nichts tust, Energie,
ist quasi passiv, wirkt es passiv.
Es ist potenzielle gelagerte Energie eigentlich.
Ja. Krass, oder? Und nur weil ich das so ein Stück reinschraube.
Feder ist vielleicht auch, Feder ist auch eine gute Erfindung, oder?
Ja, sehr, sehr praktisch.
Entschuldigung, nur weil du es reingeschraubt hast, ja?
Nur weil ich es reingeschraubt habe, wirkt jetzt ab dem Moment permanent eine Kraft.
Ist weil eigentlich gedreht, weil du eine, na, weil du eine, durch eine, naja, es ist ja wieder die Umkehrung einer Richtung. Du machst ja eine Drehbewegung und durch die Drehbewegung wirkt ja eine Kraft, senkrecht zur Dreh. Achse.
Aber das Entscheidende ist, dass die Gegenkraft, die vorher schon, ne, der, gegen die du ja wirkst damit, die bleibt ja da. Das heißt, wenn du locker schraubst, merkst du sofort, das wird zurückgedrückt. Ja. Das heißt, es ist permanent zwei Kräfte, die aufeinander, also so wie wenn ich mir versuche, der Schwerkraft zu widersetzen, indem ich mich erhebe.
Das geht bei mir frühmorgens ganz schwer.
So, und jetzt ist aber das Ding, entsteht da trotzdem die ganze Zeit auch thermische also Energie dabei?
Weil diese nicht zwei permanent. Kräfte,
wenn das einmal in Ruhe ist, bleibt das so. Ne? Das ist gespeichert in dem Moment in dem System.
Genau.
In
dem Moment, wie das reinschraubst.
Kraft wirkt ja nur in dem Moment, wo die Schraube ihre Position ändert. Ansonsten
im Milligradbereich wahrscheinlich.
Irre. Das heißt, du kannst von außen ja gar nicht feststellen, wie viel potenzielle Energie in diesem System steckt.
Na, rechnerisch höchstens.
Ja, ja.
Durch den Durchmesser der Schraube.
Das wirkt ruhig, ne? Wie ein Stein, der da liegt, oder wie ein Schrank, der einfach einmal aufgebaut ist, aber allein die Schrauben, die den an der Wand festhalten.
Wenn du schon mal eine Nabenschaltung auseinandergenommen hast, dann weißt du, wovon ich rede. Dann macht es nämlich auch immer brrr.
Das ist nicht der Feder. Das liegt
springen da irgendwelche Federchen irgendwo hin im Raum und du findest sie nie wieder. Und das sah aus wie ein Stein, der da liegt. Und deswegen hast du einen Stein auch gemacht.
So faszinierend. Aber okay, aber darum ging es dir nicht. Die aufgewickelte schiefe Ebene.
Die ja auch noch andere Anwendungen hat neben der Befestigung. Denn ursprünglich war es ja die archimedische Schraube, mit der man Wasser gefördert hat.
Wasser transportiert hat, ja. Von unten nach oben.
Ach so.
Ja.
Stimmt, was es auf Spielplätzen jetzt wieder viel gibt.
Genau das.
Kommt es da vielleicht her?
Das kommt
daher. Hat
der
die Schraube quasi erfunden?
Ja, das war ja, das ist ja ein relativ großes Konstrukt und so.
Aber warte mal, aber wenn man sagt die archimedische Schraube,
die hat eine andere Form. Also du könntest, ich denke mal, die ist so ähnlich wie eine Spanplattenschraube. Also die würde als normale feinmechanische Schraube so nicht funktionieren.
Nicht funktionieren, weil die hat ja einen Rand, die hat ja einen Kranz, damit das Wasser hochkommt.
Ja, genau, damit es eben nicht.
Das ist eine Ebene mit Geländer, eine aufgewickelte Ebene mit Geländer.
Ja, aber dass das Wasser nicht runterfällt. Ja. Weil sie damit zu entwickeln, zu sagen, wir haben die Grundform, wir verstehen, wie das aufgebaut ist und dann halt ist es halt eine Modifikation von da aus zu sehen. Ach, guck mal, das gräbt sich da unten so schön in die Erde ein.
Aber Jahrtausende später. Also normale Schrauben konnte man ja erst relativ spät so fertigen in der Menge und in der
Feinheit. Weil wahrscheinlich Holzschrauben, reine Holzschrauben halt auch sehr anfällig waren für Feuchtigkeitsaufnahme. Da sind die aufgequollen, dann waren die nicht mehr perfekt. Das muss ja auch ineinander greifen.
Na, wenn es halten soll, ist es ja gut, wenn es aufquillt.
Ja, aber wenn du das eben, weißt
ja, wie schon gesagt, kannst du das außen nicht wieder lösen.
Darum geht's ja.
Genau. Klar, Keile irgendwo reinkloppen, um den Tau irgendwo zu fixieren. Na klar, sicher. Aber beim Lösen ist, du kannst halt gezielt nicht die Kraft, also kannst es nicht gezielt, da kannst es gezielt lösen, aber du kannst es ja nicht langsam lösen. Mit einer Schraube kannst du es ja, wie auch immer.
Stück für Stück.
Genau.
Ja, vierte Umdrehung für vierte Umdrehung.
So irgendwas.
Ich finde es übrigens sehr nützlich und faszinierend zugleich, wenn Leute diese Gewindedrehwerkzeuge haben, weil für einen Otto-Normalverbraucher ist ja der Punkt, wo eine Schraube überdreht ist, ist ja vorbei. Da wissen wir ja nicht mehr weiter. Und ich habe, als ich das erste Mal mitgekriegt habe, jemand gesagt hat, ne, bringst du vorbei, ich habe da Werkzeug dafür. Es gibt Werkzeug dafür. Und natürlich immer nach dem Prinzip, wenn du ein härteres Material hast als dein Ursprungsmaterial, dann kannst du da halt mechanisch dran Arbeit verrichten und das halt abschleifen. Und das war mir einfach nicht bewusst. Und er hat da ein bisschen da rumgemacht und dann hatte ich ein neues Gewinde da drin.
Aber das ist ja deine Nummer kleiner gewesen.
Ja. Ist ja egal, aber es geht ganz wieder. Häufig. Und das finde ich faszinierend, weil so aus dem Alltag raus, ich bin ja kein Handwerker. Mir musste sowas mal überhaupt zeigen, dass ich überhaupt mir vorstellen, ach so, das geht. Weil ich könnte ja kein Schiff zusammenbauen. Und als ich mir so Videos angeschaut habe, wie die früher Schiffe einfach nur ineinander verkeilt haben und haben die dann aufquellen lassen, damit die dicht werden.
Bei den Seeschlachten.
Die haben die ja nicht verklebt mit irgendeinem Harz, sondern die haben die so verkeilt, dass also ganz früher.
Naja, es wurde innen schon mit irgendeinem Teer irgendwie abgedichtet. Aber
ja, ganz früher waren das nur verklemmte Holzteile. Und die mussten halt eine Weile erstmal
liegen,
wässern.
Ja,
ja.
Ja.
Okay.
Und wenn die so aufgekommen, dann waren die dicht für
eine Weile.
So lange, bis irgendeiner gesagt hat.
Weggegammelt sind.
Ja.
Aber
ist das eigentlich ein Problem, dass so große Schiffe, so moderne Schiffe, die sehen ja immer von außen so rostig aus, ne? Diese Schiffsrümpfe und so. Und man denkt immer, Gottes Willen, dass das überhaupt noch fährt. Wie lange, gibt es Schiffe, die 100 Jahre alt sind?
Nicht auf dem Weltmeer, nicht in Salzgewässern.
Ah.
20, 30 Jahre, glaube ich, ist so die Lebenserwartung. Und Echt? Du hast aber auf den großen Seen in Nordamerika, also die hier Lake Erie und wie sie alle heißen, das sind ja Süßgewässer. Und dort hast du sehr, sehr viele Schiffe noch aus den 30er und 40er Jahren. Also viele von diesen massengefertigten amerikanischen Frachtschiffen aus dem Zweiten Weltkrieg fahren da noch rum.
Noch da, John Maynard?
Ja.
Ja, ich bin, wäre die Antwort.
So schnell bin ich nicht. Ich habe letztens erst das Gedicht gelesen, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Der ist dort recht unbekannt.
Ich hätte es fast gelesen, aber ich hatte keine Zeit. Ich habe in dem Moment mich wirklich für was anderes entschieden.
Und das ist aber eine ganz schöne Geschichte. Die haben nämlich irgendwann festgestellt,
dass man die nur in Deutschland kennt eigentlich.
Die hatten dort festgestellt, dass der in Deutschland total beliebt ist, also dieser Vers. Und haben ihm dann, obwohl sie ihn nicht kannten und keiner wusste, dass es ihn gab, haben ihm eine Statue errichtet.
Na, die Figur ist ja historisch belegt.
Aber dort total unbekannt.
Ja, es war damals eine Randnotiz in der Tageszeitung, da ist ein Schiff untergegangen und der Steuermann hat sie gerettet irgendwie. Und
genau,
Ende.
Zwei Zeilen.
Das war ja der Grund, warum ich das eigentlich lesen wollte, habe mir keine Zeit dafür genommen. Auch von der Statue wusste ich und so, aber es hat dann am Ende einfach nicht genügend Interesse bei mir entfacht, um mich weiter damit auseinanderzusetzen.
Wer ist es denn?
Bertolt Brecht? Nee, keine Ahnung.
Nee, das war R. Rai, irgendwie. Ich weiß es, aber komm nicht drauf. Es liegt mir auf der Zunge.
William Shatner.
Aber.
Hör auch auf R auf.
Soll ich mal nachgucken?
Ist so peinlich. Ja, bitte.
Guck mal nach.
Warte, wir können ihn dann auch rezitieren.
Nova, fällt mir ein, mein Opa war ja auch so ein passionierter Handwerker, der irgendwie alles immer, da gibt ja, glaube ich, in jeder Familie irgendeinen, der immer alles repariert. So, wo du sagst, geh zu deinem Opa, geh zu deinem Vater, geh zu deinem Onkel, der macht das. Und die haben dann immer diese Werkbank im Keller oder wo auch immer. Und die können irgendwie dann irgendwie alles reparieren.
Und wenn er Hunger hatte, hat er Passionsfrucht gegessen.
Ich bin ja einer, der mit sehr viel mit Klettband erledigt und Klettband festtackern und so. Das ist so mein Metier und Gaffer-Tape.
Ja, ja.
Aber Nova, du bist ja auch ein passionierter Hobbyhandwerker. Und da muss ich mal, weil wir jetzt hier gerade hier ist hier so eine Konstruktion von dir, ein selbstgebautes Bettgestell. Und das hält mit, du hast mal gesagt, sehr vielen.
200. Es sind 200 Schrauben darin. Und alle mit verschiedenen Köpfen.
Warum das denn?
Es ist Resteverwertung gewesen. Ich habe das damals selbst gebaut. Das sollte überhaupt nicht so lange halten. Ich hab übrig gebliebenes Holz genommen von Möbeln, die ich bauen wollte, nie fertig geworden bin und irgendwelche Schrauben genommen, die ich da hatte und habe einfach angefangen, da Sachen zu verbinden und loszulegen. Okay. Sie sind auch hier mit irgendwelchen durchgetrennten Lochblenden verbunden, diese zu kurzen Holzstücke und das Ding hält.
Das Verrückte ist, ich habe ja nun schon, glaube ich, 2 oder 3 Umzüge miterlebt mit diesem Bettgestell. Und das Verrückte ist, dass man es einfach nicht zerlegen kann.
Viele versuchen es, aber es ist fest verschraubt. Ich glaube, es ist auch irgendwo Leim drin.
Man sollte wissen, dass Nova auch nicht gerade jetzt ein 1,50 Meter Mensch ist. Das ist relativ lang. Das heißt, das Ding, wenn das noch ins Auto rein muss und viele gesagt haben, haben wir es geschafft, ne? So, jetzt noch das Bettgestell. Ja, kein Problem.
Ich mache mal die Füße ab. Das war oft ein sehr ernüchterndes Erlebnis.
Ja.
Ich weise inzwischen immer vorher darauf hin, dass das so ist, wie es ist.
Dann sind wir wieder bei der Schraube, ne? Übrigens sind wohl Imbusschrauben.
Und Trallnägel. Hier sind Trallnägel drin.
Was für Dinger? Trallnägel?
Trallnägel. Das ist ganz faszinierend. Das ist ein Nagel mit einem schneidenden Gewinde.
Ach so. Ja.
Der dreht sich während des Hämmerns. Sitzt sehr, sehr fest.
Hat den Vorteil, dass er nicht so leicht wieder rausgeht.
Richtig. Also das ist auch nicht reversibel oder nicht leicht reversibel.
Kriegt er auch so eine richtig schöne Crema hin?
Ja.
Cool. Okay.
Weil normale Nägel, ich spreche jetzt zum Beispiel von Dachpappennägeln, kennt man? Sind die mit den großen Köpfen, die kurzen verzinken mit großen Köpfen, um, wie der Name schon sagt, Stefan,
Dachpappen zu vernageln?
Dachpappe auf Dächern zu vernageln, auf einfachen Schuppen, was auch immer.
Überdimensionierte Reißzwecke.
Eine überdimensionierte Reißzwecke, die du aber nicht mit dem Daumen reindrücken kannst, brauchst du schon einen Hammer dafür.
Hm. Also du kannst brauchst du nicht Dach mit dem
Daumen. Aus Holzbrettern, ne, und die Bretter belegst du halt mit Dachpappe und die nagelst du fest, zumindest die erste Schicht, die zweite, dritte klebst du dann. Egal, auf jeden Fall nagelst du die erste Schicht. Mhm. Und diese Nägel, die kommen wieder raus. Hast du das schon mal gesehen?
Die kommen wieder raus.
Die kommen wieder hoch.
Was ist jetzt gewollt oder?
Nee, eben nicht.
Ach so.
Warum?
Das ist durch Wasser und Hitze.
An die rausgedrückt.
Wasser, Hitze, ja.
Ist das aber nicht eigentlich doof bei einer Konstruktion, die genau diesen Einflüssen ständig ausgesetzt ist?
Ja, na klar. Ja.
Warum benutzt die dann noch?
Das Ding ist an der Stelle, du klebst ja eigentlich eine zweite Schicht drüber.
Ja.
Die erste Schicht, Dachpappe sind nur dafür da, dass das überhaupt...
Du beschreibst genau den Vorgang, wenn ich ein Geschenk verpacken soll.
Verklebst du dann.
Ja, da gibt's die erste Klebeschicht, die zweite, dann wird überlappt und nochmal geklebt. Bei jeder Schaden, jeder Ungenauigkeit, die ich produziere, schon beim Schneiden sieht das bei mir fürchterlich aus, egal wie viel Zeit ich mir nehme. Ich muss es quasi immer kaschieren mit noch mehr Tesern, mit noch mehr Klebeband.
Du kannst das auch gießen. Also einfach eine Form drumherum gießen, Epoxidharz oder so.
Das ist lustig. Und dann haben wir einen Meißel dazu. Je nachdem, was
das eigentliche Geschenk ist nur so 2x2 cm, aber der Epoxidhartblock ist...
Da sind wir wieder bei den Japanern, diese Verpackungskultur. Mhm. Das muss schön aussehen.
Wäre das Verpackungskultur? Das wäre so ein Bernsteinzimmer-Style, was ich da mache. Dann.
Also es geht bei den Japanern wohl darum, dass es, also das Geschenk selber kann so ein Pfennigartikel sein.
Ja, es geht um die Mühe.
Es geht um die Geste, dass man etwas schenkt.
Du hast dir die Mühe gemacht.
Und du hast, und und dadurch, dass du es halt schön verpackst, erst du den Geschenkten, dem Beschenkten noch mehr.
Das heißt, wenn ich den zur Weißglut treibe, weil eine halbe Stunde braucht, um es zu entzerren, dann habe ich ihn trotzdem geehrt dabei.
Ja,
sicher, na klar.
Er muss dir dann noch dankbar sein.
Schön. Und das ist eine interessante Kultur.
Und ist verpflichtet, dir dann im Gegenzug, glaube ich, auch was zu schenken beim nächsten Aufeinandertreffen. War das nicht so?
Ist das nicht das, was wir alle so anstrengend finden an diesen Festen, diese Geschenkkultur, dass dann immer so ein indirekter Zwang entsteht?
Ich muss heute Abend auch wieder auf so einen Geburtstag auf. Imbusschrauben waren jahrelang kompliziert. Oder sind es, glaube ich, immer... sind es immer noch kompliziert zu fertigen. Ja.
Tatsächlich. Warum?
Tatsächlich. Na, wegen diesem...
Wegen des Busses.
Wegen...
Da ist ja ein Bus drin,
wie der Name schon sagt. Innenliegenden Sechskant.
Ach so, wegen dieses innenliegenden Sechskantes.
Wird das einfach reingestanzt?
Das ist die Frage. Wird das einfach reingestanzt?
Ich kann mir vorstellen, dass die eigentlich sehr leicht zu fertigen sind. Also was sollte daran so schwer sein?
Naja, dass es präzise ist wahrscheinlich.
Möglich. Gibt's aber...
Ja, der innenliegende Sechskant. Ich hatte mal irgendwo eine Doku drüber gesehen, in der Tat eine Dokumentation. War wohl lange Zeit, da gab es große Patentstreits, keine Ahnung.
Ja, weil die das Problem hatten mit diesem Namen, weil der so ähnlich war. Mit dem Sechskant und dem Sextant. Weißt du? Das war so, das haben die leicht verwechselt.
Das Patent für den Sechskant ist doch längst ausgelaufen.
Ja, weil das war ja das Problem, dass du ja nicht immer Sechstanten hattest.
Ja, um das festzuhalten.
Weil die Pappe schlecht genagelt war, deswegen ist es ausgelaufen. Mir ist das heute klar geworden, dass Stefan... echt immer nur schlechte Wortspiele macht, oder?
Ja, warum ist das meine Rolle?
Ich dachte, das ist meine.
Nee.
Ich bin nur langsamer als du.
Im Übrigen war es...
das wollte ich auch gerade sagen.
Nichts.
Ja.
Im Übrigen war es Theodore Fontaine.
Ah.
Das Gedicht.
Warum sagst du das Englisch?
Der berühmte, der weiß doch, John Maynard ist.
Ja.
Ich sag dann nicht Johann Meinhard.
Aber Theodore Fontane.
Was ich auch richtig gut von ihm fand, war F.H.L. Priest.
F.H.L. Priest.
F.H.L. Priest, das war ein sehr schönes Werk.
Irgendwie eine Science-Fiction-Serie auf dem roten Streaming-Anbieter.
F.H.L. Priest, das war ein...
F.H.L. Priest, ach so. Das klingt wie Klingon Prime.
Eigentlich der erste feministische Roman, Novelle? Was ist das?
Boah.
Ich war Deutschleistungskurs und ich habe genau mir letztens diese Frage gestellt. Genau Novelle, was ist denn jetzt eigentlich mal eine Novelle gewesen?
Ein kürzerer Roman?
Das waren die dünnen Heftchen.
Ja.
Warum heißt es denn Novelle? Es steckt doch Nove. Nova.
Weißt du, was Neues ist?
Ja.
Hat das was damit zu tun?
Ich glaube nicht.
Ich glaube, es hat nichts mit Wellen zu tun. Es geht,
ja, das ist klar. Französisch. Nicht mit W, sondern mit V.
Es geht darum, dass es was Neues ist.
Im Englischen ist ja das ein langer Roman. Im Englischen ist ja eine Novel. Und das kurze heißt aber auch Novelle. Also mit L-E, aber anders ausgesprochen. Also Novelle.
Mhm. Ja, was ist doch nur aus dem Französischen folglich.
Und sollte ja nicht vergessen, dass Nova eigentlich da unser Experte ist, weil er selber schreibt. Bücher schreibt.
Sprichst du das eh nicht mit?
Jetzt kommt der Werbejingle.
Ja, ich kann keine Werbung machen, weil dein Klarname nicht genannt wird.
Nee.
Das stimmt. Ich hätte unter Pseudonym schreiben sollen.
Unter Nova Körnel wird keiner die Fahrradabenteuer Mitteldeutschland finden.
Ja. Oder zwei Wochen in Tartu.
Nee, ja. Das wäre eine Möglichkeit jetzt gewesen für dich, Noah.
Aber gut, ist jetzt vorbei.
Ich plane nicht, meinen Hauptlebensunterhalt damit zu verdienen.
Ich meine, was ja viele auch nicht wissen, ist, dass wir die Sendung ja immer 2 Jahre vorproduzieren. Und dann, also das ist ja eigentlich, weiß ja schon keiner mehr,
wo wir sind. Wir sind jetzt schon in der Zukunft.
Deswegen wissen wir noch gar nichts von Corona.
Genau. Ja. Es ist völlig normal, dass wir hier voll geimpft, ohne Masken, mit sehr viel Abstand.
Das stimmt. Also ich kann dich ja kaum sehen. Du sitzt am anderen Ende der Halle.
Und transparenten Aluminiumwänden zwischen uns sitzen.
Einzeudig.
Wir haben gestern Star Trek 4 zurück in die Gegenwart uns angeschaut und haben zwischendurch, es gab einen erbitterten Streit, es sollte einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch geguckt werden und es wurde auch zwischen den Szenen gerne mal hin und her gewechselt, zurückgespult, da könnte ich den Dialog nochmal in Originalsprache hören. Und da gab es diesen
Punkt. Eigentlich wolltest du immer die Matt Paintings nochmal sehen.
Die Matt Paintings?
Die Zeichnungen, die Hintergrundbilder.
Das wollte ich nicht sehen. Ich habe darauf hingewiesen, dass man hier sehr klar sah an einigen Hintergründen, dass die jetzt wirklich gemalt waren, weil sie wirklich völlig zweidimensional
waren. Gemalt.
Richtig.
Aus wie gemalt.
Ja. Aber es gab viele Kameraszenen, Kameraeinstellungen, die tatsächlich sehr fotografisch eher, also es gibt ja viele Filme, wo das ist. Auf jeden Fall sehr unterhaltsamer Film.
Fachleute sagen immer, der Film ist schön fotografiert. Man sagt das wirklich so.
Es gibt aber schon große unterschiedliche Filme, wo es mehr auffällt.
Heißt das nicht auch Director of Photography im englischen Original?
Das kommt nicht von unten, das meine ich ja.
Das ist der die Akkus wechselt, damit zwischendurch.
Worauf wolltest du denn hinaus, Stefan?
Das weiß ich nicht mehr. Das habe ich jetzt ehrlich
gesagt vergessen. Ein sehr schöner Film, Matt-Gemälde.
Nein, dass wir das gestern zusammen geschaut haben.
Mussten mehrfach Original switchen, Original. Nee,
da komme ich jetzt auch nicht mehr hin. Mir ist gerade eingefallen, dass Scotty dort in der einen Szene auf dem Computer rumgehämmert hat und er hat versucht, per Sprachkommando den Rechner zu starten. Und hier geht es ja in dem Film darum, dass die in die Vergangenheit zurückreisen, wohlgemerkt, indem sie mit Warp-Geschwindigkeit auf die Sonne zufliegen, da einen Slingshot machen und wenn sie wieder rauskommen, sind sie in das Vergangenheit zurückgekommen. Und zwar genau um eine bestimmte Zeit. Ja. Haben es genau geschafft zu timen und natürlich waren sie das einzige Schiff, was jemals auf die Idee gekommen ist, das zu machen.
Spock hat es aus dem Gedächtnis übrigens
berechnet. Er hat gesagt, wir könnten das jetzt einfach mal machen, habe ich mir überlegt.
Zweiter Stern von links und dann Vollgas.
Und damit war Scotty quasi, wann war das? Sie sind 1987 gelandet oder 85?
84. Man hat mit diesem 250 Jahre alten Betriebssystem sofort interagieren können.
Es war ein Apfel, es war kein Apfel Pro, es war ein Apfel Plus.
Ja. Und der Witz war, er hat mit Sprachkommando natürlich in dem Moment erstmal versucht, Computer, ich will das und das machen. Er sagt, nee, jetzt müssen das. Und dann hat ihm eine Maus hingehalten, hat dann die Maus reingesprochen. Und danach sagen sie, nein, mit Tastatur. Und er reagiert genervt, Tastatur. Und dann knackt er seine Finger so ab, wie so Sportler das manchmal machen.
Ja,
und legt sofort los. Und mit jedem Tastendruck entsteht eine neue, komplexe Grafik auf dem Bildschirm. Und am Ende hat er transparentes Aluminium quasi die Formel da hergeleitet und hat das dem Ingenieur dort gezeigt. Ich habe aber in dem Moment schon wieder völlig vergessen, warum hat er eigentlich jetzt eine Erfindung vorweggegriffen? Warum hat er dem das gezeigt? Was war der Deal? Was sollte der ihm dafür geben?
Den Tank aus Plexiglas.
Ach so, also damit sie die Wale transportieren.
Zoll, ja, 6 Zoll kriegt. Dickes Plexiglas für 400 Tonnen Wasser mit Wal.
Und hat damit die oberste Direktive verletzt.
Ja, und dann kam ja die Gegenfrage, ob dann nicht der Typ dann das transparente Aluminium erst
erfunden hat. Hat da Steve Jobs damals die Idee hergehabt, dass man ja Computer mit Sprache bedienen könnte?
Es ist zumindest so, dass damals die Generation, also alles, was so 60er, 70er, 80er, war so stark von Star Trek geprägt, weil dort ja ganze Generationen sich vom Fernseher abends getroffen haben, um diese sehr einzigartige Serie alle zu konsumieren. Jahr für Jahr, für Jahr, für Jahr. Und es hat so viele
Freitag für Freitag.
Deswegen kann man das gar nicht mehr zurückverfolgen, welche Sachen, also die meisten Astronauten sagen ja, dass sie zur NASA gegangen sind, weil sie Star Trek-Fans waren.
Ja.
Oh, welche Serie aber?
Ja, die Original Series ursprünglich noch.
Das kann man nicht vorstellen, dass Neil Armstrong sagte, guck dir den Kirk an, wie er heldenhaft seinen Bauch einzieht.
Es ging ja um das die Vision, um diese technischen Neuerungen und dass das
einfach. Ja, aber die späteren Generationen. Es gibt diese italienische Astronautin, die stark von Captain Janeway geprägt ist und das Vorbild hat. Und die hat auf der ISS ein Foto von sich in Star Trek Uniform, in Sternflottenuniform, mit Kaffeetasse. Weil Captain Janeway so gerne Kaffee trinkt.
Und Dutt? Auch ein Dutt?
Ja, und Dutt. Tatsächlich. Optisch recht ähnlich. Das ist ein sehr cooles Bild. Erde im Hintergrund.
Man sollte es nicht unterschätzen. Für mich war ja die Serie, die ich am meisten geschaut habe. Ich hatte als Kind die Kinofilme von der Original Series, also von den Originalcasts mit Kirk und so, geschaut. Aber die eigentliche Serie war für mich nach der Schule, Sat.1 damals, 14 Uhr oder wann das immer war, war Next Generation mit Picard.
Ja, ja.
Und für mich war, so wie Picard war, das war sozusagen meine Sozialisationsinstanz, die ich immer so abgerufen habe, wenn es um Fragen ging, ist das jetzt gerecht oder nicht?
Na klar.
Oder verhalte ich mich jetzt, in welcher Situation wird Autorität verteidigt? Wo geht es nur um Ideale? Wo ist man ein bisschen nachsichtiger und so? Das war so mein moralischer Kompass.
Ist ein guter Kompass, meiner auch.
War ja eigentlich auch wie eine wissenschaftliche Telenovela eigentlich, die Serie, ne?
Du siehst ja auch fast so aus. Was, eine wissenschaftliche Telenovela?
Naja, da kannst du jetzt, lass das mal sacken bis nächste Woche, Peach.
Genau wie das schwere Frühstück.
Ja, das war aber gut. Ich habe nicht zu viel gegessen, muss ich sagen. Mit euch zu frühstücken ist eine Herausforderung, weil es gibt unheimlich viel Zucker und Teig.
Ich dachte, weil es ein Kampf ist.
Ihr wollt in den Wolfsrudel.
Bestand ein Kampf ums Essen, habe ich den nur nicht mitbekommen. Bin so entspannt.
Hätte auch was Leichtes holen können. Spiegeleier und Bacon oder so.
Oh, das wollte ich eigentlich gestern, wollte ich holen. Ich habe mir aber gedacht, da wir hier schon alles mit unserem Sandwich-Maker hier zurösten und dass ich gedacht, das kommt aus dem Polster nie wieder raus, wenn wir jetzt hier noch Bacon machen früh.
Denkst du, du kannst der Zuhörerschaft zumuten, dass wir nicht vegan sind?
Ich habe übrigens von der von dieser Biometzgerei, Spahn hieß sie, glaube ich, sogar, die so in aller Munde war, kam im Fernsehen, war ein totaler Riesentrend, ist immer noch da. Das ist so ein Metzger, der hat ein richtiger Metzger und der hat irgendwann gesagt, so reicht aus gesundheitlichen Gründen, muss ich einen anderen Weg finden.
Die Geschichte habe ich erzählt.
Und nein, ich habe bei denen ja auch bestellt. Habe das ausprobiert, weil seine Philosophie war, ich muss auf Fleisch verzichten aus gesundheitlichen Gründen, das geht nicht mehr, so überlebe ich sonst nicht. Aber ich will nicht, dass es so schmeckt, wie es schmeckt. Meistens halt eben nicht so lecker. Und deswegen hat er angefangen zu versuchen, jedes Fleischprodukt, was er kennt, Bratwurst, Steaks, alles mögliche. Wie kriege ich das hin mit rein veganen Produkten? Er hat gesagt, wenn, dann ganz
vegan. Konsequent. Okay, daran habe ich komischerweise, du hast gesagt Biometzgerei und ich dachte sofort an, naja,
beides. Er hat auch noch
pflanzlich
normales Sortiment. Er hat auch sein normales Sortiment, gibt es ja noch. Also Bio-Qualität, nachhaltig, Bio. Und dann gibt es aber seine Sondersparte und die ist halt so berühmt geworden, so im ganzen Land. Bei dem ist manchmal schwierig, überhaupt was zu bestellen, weil die meisten Sachen mal vergriffen sind. Weil wenn mal wieder irgendwo ein Spot von ihm irgendwie im Fernsehen kam, da rennen ihm die Leute immer die Tür ein.
Ja, aber da haben wir doch schon mal drüber geredet. Lass mich raten, in der
3D-Druckerfleisch,
ja. 3D-gedruckter Biometzger.
Dass doch, wenn du irgendein Eiweiß als Basis nimmst, im Wesentlichen sind doch die Gewürze das, was den Geschmack ausmacht.
Ja.
Nicht? Ja, ja, genau.
Ist das nicht so?
Ja, und die Struktur, wie quasi die Gewürze innen, also mit dem Fett, mit dem Saft, wie auch immer, dass das drin auch gespeichert wird, dass du nicht die Gewürze nach außen noch in so einer Kruste hast, sondern dass das eben wie beim Fleisch, das ist ja der Vorteil, schön einziehen kann, aber auch nicht so homogen wie bei Tofu, wo du dann halt einfach so einen Block hast, der kann auch gewürzt sein, aber du hast halt nicht, während du das kaust, dass sich da quasi durch verschiedene Kammern und Strukturen immer der Geschmack so ganz leicht nochmal verändert. Das ist halt das Entscheidende. Aber gibt's schon sehr gute Sachen mittlerweile, die das gut imitieren.
Diese fasrige Symphonie.
Die
Aromas.
Ja, die fasrige Aromasinfonie.
Das ist ein schönes Schlusswort eigentlich.
Ja, PAS, die fasrige Aromasinphonie.
Symphonie klingt nach Titelmelodie, die jetzt zum Ende gleich kommt, Stefan.
Okay, ich spür's schon. Ich spür schon den Synthesizer reinkommen. Und beim nächsten Mal drehen wir das Ganze wieder auf Anfang zurück, wenn es wieder heißt Halbwissen.
Hoch 2.
Bei einer Stümperei.
Hoch 3.
Wusstet ihr, dass ein Großteil der Animationen von Ariel, die Meerjungfrau, wir befinden uns im Jahr 1987, 88, 89 kam raus.
Schon so alt. Ich gedacht, 90er früh.
Sieht sehr jung aus, die Ariel.
Hat sich gut gehalten.
Ja, sagenhaft.
Dass ein Großteil der Animationen der Sauerstoffblasen im Wasser, dass die im Ausland gezeichnet wurde.
Achso, ich dachte, dass es weiße Kreise waren.
Gar nicht in
Ist aber normal. Also,
das erklärt nämlich auch, warum ich erst nicht verstanden habe, dass es so Bläschen sind, weil die ja aus einem anderen Kulturkreis kommen. Das heißt ja die Sprachbarriere erstmal.
Ja, ja. Das sind ja Schriftzeichen.
Aber ihr ahnt nie, wo es herkommt. Es kommt aus Nordkorea.
Nordkorea.
Nordkorea, wohlgemerkt.
Die Simpsons werden in Südkorea gezeichnet, das weiß ich.
Mhm. Aber es gibt in Nordkorea gibt's eine.
Gibt es ein Straflager, eine das sehr gute, Zeichentrickbläschen.
Wahrscheinlich ist das so eine Art Gulag, ja. Wie heißt das bei den Koreanern? Gulag heißt ja nicht, wa? Auf jeden Fall gibt es dort eine sehr hochwertig arbeitende Animationsfirma. Was ist das denn hier?
Eine Cola-Flasche.
eine Sucht. Auf jeden Fall gibt es eine sehr hochwertig arbeitende Animationsfirma. Und die haben, aus Zeitgründen wurden die eingekauft. Und dann wurden viele, diese ganzen Luftblasen irgendwie wurden in Nordkorea gezeichnet. Verrückt, oder?
Also jede einzelne von Hand sozusagen.
Damals noch, ja.
Von politischen Gefangenen, die nichts zu essen hatten.
Und jede Luftblase steht für einen geplatzten Traum.
Oh. Nein. Das stelle ich mir wirklich so vor. Ich meine, auch die ganze Weihnachtsdeko, die aus China kommt, die wird dort ja in Fabriken gefertigt von Chinesen, die, wenn sie christlich sind, verfolgt und diskriminiert werden. Wenn du da sagst, ich bestehe auf mein nicht verfassungsrechtlich verbrieftes Recht auf Religionsfreiheit, dann kommst du ins Lager.
Mein nicht verfasst, was nochmal auf mein
nicht? Nee, da hast ja in China keine Religionsfreiheit.
Ach, das meinst du, ja.
Ja, aber fertigen den ganzen Weihnachtsdeko. Und die gleichen Leute, die diese Weihnachtsdeko fertigen, die sie für Geld in Westen verkaufen, dürfen selber nicht Weihnachten feiern.
So wie im Erzgebirge.
Es ist aber, glaube ich, so wie wenn du...
Wir dürfen doch Weihnachten feiern im Erzgebirge.
Wenn du in einem Imbiss arbeitest, dann willst du auch irgendwann das nicht mehr essen, was du da hast. Ich glaube nicht, dass die einen Drang danach haben, sich Weihnachtsbaumkugeln aufzuhängen.
Ich meine, wenn die Mitarbeiter vom Restaurant zur Goldenen Möwe, wenn die nach Feierabend mal was Gescheites essen gehen wollen, gehen die doch sicherlich zur Bürgermeisterin.
Ach so, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Also ich muss sagen, dass ich in meiner Zivildienstzeit, da ich ja im Wesentlichen dafür zuständig war, neben dem Reinigen natürlich ständig nur verwässerten Kaffee zu kochen und Sandwiches zu machen, habe ich auch dort sehr viele Sandwiches gegessen. Trotzdem, es hat mich nicht davon abgehalten. Ich habe sogar privat angefangen, Sandwiches zu essen zu jeder Tageszeit.
Das war der Beginn einer Ära. Die waren aber auch sehr, sehr köstlich. Mich hat das auch inspiriert, damals einen Sandwichmaker zu kaufen. Ich fand das begeisternd. Ich wollte das zu Hause machen können.
Und ich bin jetzt der Einzige, der das immer noch macht, ne?
Nee. Ich auch.
Ich auch. Und ich habe sogar zwei Sandwichmaker.
Aber ihr habt die klassischen, wo die Taschen sich schließen. Ihr habt ja nicht so Kontakt.
Die Klasse, ich wollte gerade sagen, vom Baualter her ist ja deiner der klassische. Unsere Serie 9.
Was war meiner? Was war
schon AKA 1600. Der also known as 1600. Der hat auch einen Buchstaben vorgehabt.
Ja.
Ist gar nicht vor der 1600.
1600 Watt Volt.
Das sind wahrscheinlich einfach die 1600 Watt, ne? Was ich eigentlich dazu sagen wollte, ist ja, obwohl ich aus dem Produktionsbereich komme, ich kann mir nicht erklären, wie das funktioniert, wie das in den 80ern funktioniert hat,
mit dem Plästchen,
dass man, ich weiß nicht, 10.000 Meilen entfernt etwas zeichnet zu einer Sequenz, die halt 10.000 Meilen entfernt.
Ja, das wurde per Morsecode über das Telefonnetz weitergegeben und derjenige hat es abgezeichnet.
Nein, die haben die fertigen Zeichnungen in Briefumschläge gesteckt und dann halt nach Kalifornien geschickt.
Einzeln.
Und zwar jedes Bild.
Vielleicht haben sie immer 10 Stück.
24 Mal.
Ich meine, so eine Seifenblase ist ja schnell, so eine Luftblase ist ja schnell gemacht. Du bist ein weißes Blatt und machst alles blau, was nicht weißer Rand ist. Da ist ja nichts dabei.
Allein der Vorspann hat wohl 2 Wochen gedauert, den zu animieren. Die Luftblasen. Guck dir den mal an.
Scheiße.
Okay.